habe ich meinen Papa gefragt, Papa, ich will zu den Casting gehen, zu Popstars. Er so, ja, habe ich doch bestimmt eh zu spät und verdoppelst das. Meinte ich, ja, habe ich mit einberechnet, ich werde in dem Hotel schlafen. Ich brauche 300 €, vertrau mir, ich werde das Beste draus machen.
Einen wunderschönen guten Tag, Harald Glöckler hier. Ja, ein neuer Tag, ein neuer Podcast und ich habe einen ganz bezaubernden Gast, eine bezaubernde Gästin. Ich möchte eigentlich noch gar nicht viel verraten. Ich würde einfach sagen, sie soll sich einmal selbst vorstellen. Einen wunderschönen guten Tag. Vielleicht magst du mal sagen, wer du bist, ja.
Hi, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Gabriella de Almeida Rinne, viel besser bekannt unter dem Namen Gabby. Ich war sehr lange Sängerin in der Girlband Queensberry. War auch im Dschungelcamp unter anderem und bin jetzt auf meinem Solopfad unterwegs und freue mich sehr, heute Gast bei meinem ersten Podcast bei Ihnen zu sein, Herr Glöckler. Hi.
Hallo, hallo. Wir können uns gerne duzen, wenn du magst. Ich glaube, das ist dir angenehmer
Oh,
und
gerne.
ja und
Vielen lieben Dank.
ja.
Gabriella oder Gabby? Hi.
Was ist dir lieber?
Sag Gabby.
Ja, okay. Gabby, lass uns mal anfangen in der Kindheit, weil in der Kindheit liegt ja der Hund begraben immer, im Guten wie im Schlechten.
Oh
Die
ja.
Kindheit beschäftigt uns das ganze Leben. Und je früher wir
Ja, das ist ja
uns daraus lösen oder damit fertig werden, desto besser. Aber es ist einfacher gesagt als getan. Wie war denn deine Kindheit? Wo bist du groß geworden? Auf dem Land, in der Stadt? Warst du ein Einzelkind? Und ja, wie und was waren so deine Träume in der Kindheit?
meine Kindheit war sehr durchwachsen. Ich bin in Brasilien geboren, in Rio de Janeiro. Bin
Wow.
Tochter einer Brasilianerin. Ja, von ganz weit her komme ich. Tochter einer Brasilianerin und einem Berliner. Mein Papa, der Hans, ist Berliner. Die haben sich in Brasilien kennengelernt, als mein Papa auf Reisen war. Und mit 3,5 Jahren sind wir dann nach Deutschland, nach Berlin gekommen. Und hier bin ich jetzt. Und meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen. Da war ich ungefähr 9. Dann bin ich in ein Kinderheim gekommen, in ein katholisches Kinderheim hier in Berlin. Und ja, da war ich dann 3 Jahre und ich wollte unbedingt nach Hause. Und dann hat mein Papa sich ganz doll bemüht, hat einen Väterverein gegründet und hat mich da wieder rausgeholt. Pünktlich zu meinem 12. Lebensjahr konnte ich dann wieder nach Hause. Und ja, dann ging auch alles ziemlich schnell.
Das heißt, du hast dann mit 12 bei deinem Vater gelebt?
Genau, dann bin ich mit 12 zu meinem Papa gekommen. Und war mitten in der Pubertät. Also das ging schneller, als man gucken konnte. Und habe mich dann wieder in Berlin-Neukölln eingelebt. In einem harten Pflaster. Wirklich ziemlich hartes Pflaster. Es ging ziemlich rau zu. Ja.
Hast du noch Verwandte in Brasilien und hast du. Würdest du noch irgendwie, ich meine, du bist mit 3 Jahren weg, das ist ja sehr jung, aber würdest du trotzdem sagen, da ist eine kleine oder auch größere Brasilianerin in dir?
Definitiv,
Ja?
definitiv. In mir ist ganz viel brasilianisch, obwohl ich wenig von der Kultur familiärerseits mitbekommen habe. Ich habe noch einen Bruder, der heißt Rafael. Der ist circa 5 Jahre älter als ich. Der ist aber in Brasilien bei der väterlichen Seite seinerseits geblieben. Und wir haben jetzt mittlerweile Kontakt. Er hat mich aufgesucht. Wir haben über Instagram und Facebook Kontakt. Aber persönlich mit ihm gesprochen, ihn gesehen habe ich noch nicht. Das steht noch vor mir. Und ja, ich bin total temperamentvoll und in Berlin, in Deutschland ecke ich auch oft an. Viele kommen mit meiner Quirligkeit oft nicht klar oder, naja, viele auch doch. Aber es ist halt nicht normal hier, sagen wir mal so. Und deshalb weiß ich, dass ich in Berlin noch, ach, in Brasilien noch einiges zu entdecken habe und früher oder später werde ich mich auf die Suche nach meinen Wurzeln machen, um herauszufinden, wer ich wirklich bin.
Naja, es ist natürlich auch eine sehr heiße Mischung. Also erstmal die Brasilianerin und die dann in Neukölln groß wird und sich da durchkämpfen muss. Ich meine, Neukölln ist ja auch irgendwie Brasilien,
Definitiv.
ist auch irgendwie Brasilien, ja. Und
Ja,
da
total, ne? Voll das Ghetto.
und das ist ja dann noch mal ein weiteres Extrem. Also das prägt einen natürlich schon, aber du hast natürlich gelernt zu kämpfen. Das ist fürs Leben ja sehr, sehr hilfreich und sehr
Oh ja.
ja, wichtig, auch wenn es eine harte Schule ist. Aber man weiß sich durchzukämpfen und gibt dann vielleicht auch nicht so schnell auf wie andere. Ja?
Definitiv. Ich bin hart im Nehmen und weiß, wie man sich durchs Leben boxt. Meine alte Managerin hat immer sehr nett gesagt, ich bin eine Lebenskünstlerin, wie man sie nur sein kann. Und ja, kaum zu fassen bin ich wirklich.
Ja, und es ist ja auch so im Leben, es gewinnen ja am Ende nicht immer die Besten, sondern die am hartnäckigsten sind und die sich durchboxen und die einfach dranbleiben, ja, und ihr Ziel verfolgen. Ja. Also Talent ist ja eine Sache, aber das nützt ja nur bedingt. Es gibt eine Unzahl talentierter Menschen, die zu Hause in der Ecke sitzen und von ihrem Talent träumen und aber nicht vorwärts kommen. Wie man so schön sagt, mich nicht mit dem Arsch an die Wand kommen und nur jammern und jaulen, dass keiner kommt, der sie entdeckt. Dann sage ich immer, ja, es hat ja auch keiner Interesse, dich zu entdecken. Ja? Die Leute wollen selbst entdeckt werden.
Von nichts kommt nichts, stimmt. Ich bin damals auch dann zu Popstars einfach gegangen, in einem meiner schlimmsten Lebenszeitpunkte, um ehrlich zu sein, wo ich eigentlich alles schon verloren hatte. Aber dazwischen, ich habe jetzt ein bisschen was übersprungen. Nachdem ich aus dem Kinderheim kam und bei meinem Papa dann an der Köln Fuß gefasst hatte, dann war ich halt wirklich direkt in der Pubertät und bin auch in so eine kleine Mädchengang gekommen, wo ich dann aber schnell wieder gemerkt habe, da passe ich nicht hin. Ich habe ein zu gutes Herz für dieses harte Pflaster. Und ja, bin dann wieder ruhiger geworden, was mir auch sehr gut tat.
Aber du hast schon früh davon geträumt, also die meisten, wenn man in Brasilien groß wird, will man ja meistens Schönheitskönigin werden, ja. Das ist ja.
Oh ja, meine Mama war Samba-Tänzerin.
Das ist ja so die Eintrittskarte in die schöne Welt oder die Karte raus aus der, vielleicht aus der Armut manchmal. Und bei den Männern ist es Fußball, ja. Also die Frauen werden Schönheitsköniginnen beim Fußball. Jetzt, du wolltest aber schon von Anfang an dann Popstar werden. War das etwas, was dir relativ früh, ja?
Ich wollte immer Sängerin werden. Seit ich denken kann, seit ich sprechen kann, singe ich. Es wurde jetzt nie gefördert, weil meine Eltern dazu nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten. Aber was nicht passt, wird halt passend gemacht. So habe ich halt ein bisschen härter kämpfen müssen. Und ja, als ich damals immer gefragt wurde in der Klasse, was wollt ihr denn alle werden? Und die Lehrerin dann zu mir kam, habe ich immer gesagt, hey, Sängerin. Dann haben alle ganz laut gelacht, ganz laut. Und dann haben die halt gesagt, Gabi, sag doch mal was Realistisches, was man wirklich schaffen kann. Und dann war ich total enttäuscht. Da meinte ich, ja, okay, Stewardess. Da reise ich wenigstens noch. Ich habe dann so gedacht. Aber ja, kann sich fassen. Das Leben ist crazy. Ich habe es denen gezeigt. Es ist doch möglich.
Und bist du dann einfach zu dem Casting gegangen oder hattest du eine Einladung? Das würde mich jetzt interessieren. Oder hast du einfach gedacht, da gehe ich jetzt einfach mal hin und bewerbe mich?
Das war ein Zeitpunkt meines Lebens, wo ich wirklich alles verloren hatte und wo ich vor dem Nichts stand. Und ich war sehr verzweifelt. Und dann habe ich den Fernseher angemacht. In der tiefsten Depression. Und dann kam da diese Werbung für Popstars. Popstars 2008, Just for Girls, die suchen dich. Und ich so einsam auf meiner Couch, dachte mir so, mich? Guckst du, okay, wo seid ihr denn überhaupt? Dann war das nächste Casting erst in Dresden. Ich war in Berlin und total pleite. Dann dachte ich, Mann, oh, ich habe dann gedacht, okay, wie mache ich das möglich? Ich will. Da habe ich meinen Papa gefragt, Papa, ich will zu dem Casting gehen, zu Popstars. Er so, ja. Habe ich doch bestimmt eh zu spät und verdoppelst das. Meinte ich, ja, habe ich mit einberechnet. Ich werde in dem Hotel schlafen. In dem Maritimen findet das alles statt. Ich brauche 300 Euro. Vertrau mir, ich werde das Beste draus machen. Dann bin ich da hingegangen, habe mir das Hotelzimmer da geholt. Und dann kam eins zum anderen, kaum zu fassen. Also es ist wirklich immer noch wie so ein schneller ICE, in dem ich drin sitze. Und dass alle Objekte schneller an mir vorbeifahren und ich manchmal gar nicht fassen kann, wie schön das Leben ist.
Ja, man muss oftmals erstmal einen Stein ins Rollen bringen, damit sich eine Lawine daraus entwickelt und vor allem, wenn man mutig und beherzt nach den Sternen greift und etwas Großes anstrebt, also nicht mittelmäßig und nicht zögerlich etwas angeht, sondern wirklich mit großer Geste, dann kommt es meistens sehr schnell und sehr erfolgreich wieder auf einen zurück. Aber jetzt erzähl mal, also du bist dann dahin. Und jetzt musst du im Hotel wohnen, ist ja eine Sache, aber jetzt musst du ja irgendwie auch rankommen, reinkommen, drankommen. Wie war das denn dann?
Ich war so aufgeregt. Ich habe in dem Moment wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Ich bin ja mit 15 Mama geworden und ich komme aus einer gewaltigen Beziehung. Das war mein erster richtiger Freund. Nachdem ich mit 13 bin ich mit ihm zusammengekommen, wo ich frisch aus dem Heim kam. Und ich war auf der Suche nach Liebe. Meine Familie war kaputt. Mein Papa hat sich so Mühe gegeben, alles richtig zu machen. Aber natürlich, mit 13, 12 sind halt Teenies. Ne? Teenies in der Pubertät. Ich war schwierig. Ich war sehr schwierig. Und naja, so kam eines zum anderen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema für mich bis heute noch, sage ich ehrlich. Aber es gehört zu meinem Leben. Ich nehme es an und ich probiere bis heute das Beste draus.
Und die schwierigen Themen sind die, die uns weiterbringen. Das ist nämlich das große Thema. Das sind die, aus denen wir am meisten lernen und die uns am meisten nach vorne bringen. Weil wir denken immer, das Leben sei ein Ponyhof. Das ist aber kein Ponyhof, ja.
Oh, war ja mit ganz vielen wilden Pferden, die einfach mal durchdrehen können. Nee, es ist wirklich so. Damals bei Popstars wollte ich nicht über meine schweren Themen erst sprechen. Aber dann wurde ich halt in die Ecke gedrängt von einer Mitkandidatin, die mich halt als Konkurrenz sehen wollte und mich ankacken wollte vor den Kameras. Und dann habe ich die Tür geöffnet. Ich war eine Minute zu spät zum Übungstreffpunkt und dann kam sie mit den Kameras vor meine Hotelzimmertür, in der ich sie habe schlafen lassen, weil wir wurden zusammen als Freundinnen verkauft, obwohl wir nur in einer Straße gewohnt haben. Und die wollten es interessanter machen für die ganze Serie. Auf jeden Fall klopft es, ich öffne die Tür, dann sind da direkt Kameras vor mir und sie sagt, was soll das? Nee. Und mir ist halt einfach der Kiefer runtergefallen. Da meinte ich, du, weißt du was? Weißt du eigentlich, was Probleme sind? Und dann ist alles aus mir rausgeplatzt und boom. Dann waren auf einmal alle Kameras an mir interessiert und ich war der Mittelpunkt. Ich war ziemlich überfordert davon. Und ich hatte dann noch meinen ersten Blackout vor der Jury, wo dann der legendäre Spruch, wo sind denn jetzt die Wörter hin, entstanden sind, den sich Stefan Raab dann auch direkt gekrallt hat und einen Knopf draus gemacht hat. Ja, so fing das alles irgendwie mit mir an. Crazy.
So, dann hattest du den Fuß drin, ja. Und dann, wie ging es dann relativ schnell vorwärts? Wie stellt man sich das dann vor? Geht man dann gleich in ein Studio, darf Songs aufnehmen oder wie läuft es dann? Also wenn man jetzt noch nie irgendwie bei so einem Contest oder so einem Casting mitgemacht hat und nie in so einer Band war, weiß man ja gar nicht, wie das, oder bei Popstars, wie das jetzt so vor sich geht. Wie das ist ja auch spannend, mal zu wissen. Also du hast dann gesagt bekommen, okay, du bist dabei. Und wie ging es dann weiter?
Es war ein langer Kampf. Es waren über 30.000 Mitstreiterinnen aus ganz Deutschland gecastet.
30.000?
Und ich habe die Ehre gesagt, 30.000.
Und wie viele wurden genommen am Ende?
Queensberry entstand dann aus 4 Mädchen.
Also es waren am Ende nur 4 oder gab es dann noch 2 Reserven oder so, falls eine ausfällt?
Nein, da gab es keine Reserven.
Okay.
Da gibt es keine Reserven. Ja, 4 Mädels, Leo, Antonella, Vicky und ich waren dann Queensberry. Und wir waren davor schon im Studio. Die ganze Casting-Episode lief für uns über 6 Monate. Also ganz Deutschland konnte wirklich mitbekommen, wie wir uns entwickeln in der ganzen Zeit. Wir hatten viele Competitions gegeneinander. Es war wirklich sehr traurig, sehr emotional und wirklich toll. Ich habe viel gelernt. Kate Hall war unsere Vocal Coachin. Wir haben mit vielen Choreografen aus der ganzen Welt schon in der Casting-Phase zusammengearbeitet. Und ich habe sehr viel gelernt. Das war ein Crashkurs in 6 Monaten, wo ich auf einmal gelernt habe, ein Popstar zu sein. Kaum zu fassen. Danach sind wir ins Studio gegangen, haben einen Weihnachtssong aufgenommen und das ganze Album. Auch mit den 3 Finalistinnen, also es wurden 6 Alben aufgenommen, innerhalb von 3 Monaten, kaum zu fassen. Wir haben mit Produzenten von Amy Winehouse und den Sugar Babes zusammengearbeitet, mit Leuten, wo ich die Musik wirklich als Kind auch schon gehört habe. Also ich war wirklich sehr aufgeregt und ich habe aber abgeliefert. Ich bin sehr stolz. Mit dem ersten Album haben wir direkt eine goldene Schallplatte gemacht. Die hängt in meinem Wohnzimmer, unter der sitze ich gerade. Und bin sehr stolz, heute mit dir hier telefonieren zu dürfen, Harald Glückler. Voll schön.
Dankeschön. Ja, und dein Vater war bestimmt auch sehr stolz, weil du hast ja dein Versprechen wahrgemacht, hast gesagt, ich mache was aus dem Geld.
Ja.
Und ja, so, dann warst du plötzlich...
Der war stolz geworden.
Du hast eine goldene Schallplatte und plötzlich ist man jemand. Plötzlich ist man nicht mehr das Mädel aus Brasilien in Neukölln, die sich durchkämpfen muss. Man ist jemand und wird da in eine Welt geschleudert, die aber ja auch wieder fiktiv ist. Also es ist ja, wird einem ja erzählt, also man wird dann in ein paar Monaten zu einem, ich sage es mal, nicht falsch, aber in Anführungsstrichen zu einem Popstar gemacht. Denn Popstar ist man natürlich in 6 Monaten noch nicht, aber das ist ungefähr ja auch, wie wenn man ist ja auch kein Topmodel, wenn man aus so einer Topmodel-Casting-Show rauskommt.
Da hast du total recht, da gehört einiges mit dazu.
Aber das ist ja das Gefährliche, man muss ja aufpassen, könnte ich mir vorstellen, dass man nicht schizophren wird, weil auf der einen Seite wird dir ja eingeredet, wirst du verkauft als Popstar und als Superstar. Auf der anderen Seite hast du aber noch dein normales Leben, bist ja auch gar nicht reingewachsen in diese Rolle. Und dann kriegt man wahrscheinlich immer auch wieder gesagt, wenn es denen dann nicht passt, also wenn es denen passt, bist du ja Popstar, wenn nicht, sagen sie wahrscheinlich wieder, komm mal runter und nimm dich nicht so wichtig.
Ja, wir wurden sehr gedrillt. Wir wurden hart gedrillt in der Anfangszeit. Weil ich war auch kein einfacher Mensch. Wir waren wirklich auch sehr verschiedene Mädels. Die eine war, ihre Eltern waren Lehrer, von der Leo zum Beispiel. Und so waren wir halt wirklich, also ich hatte keine Lehrereltern und ich bin halt komplett anders. Wir sind, also verschiedener als ich und Leonore kann man, glaube ich, gar nicht sein. Aber ich glaube, das waren halt auch die Sachen, warum Queensberry so gut funktioniert hat. Dieser Spagat zwischen normaler Mensch sein und Popstar sein, das ist total schwierig. Ich habe mir irgendwann einfach gedacht, weißt du was, sei einfach du selbst und probier einen guten Job zu machen. Probier einen guten Job zu machen. Gib einfach alles und verstell dich nicht. Weil wenn ich mich verstelle, dann geht alles schief. Ich kann das nicht. Ich kann mich vielleicht ein bisschen zusammenreißen, aber verstellen kriege ich nicht hin.
Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das hast du auch genau richtig gemacht. Man muss seine innere Mitte finden und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man nicht schizophren wird, und weil das ist ja eine Situation, mit der muss man erstmal klarkommen. Mit der muss man erstmal klarkommen. Plötzlich ist man da von heute auf morgen angeblich ein Superstar. Auf der anderen Seite ist man noch gar nicht reingewachsen, und dann den gesunden Menschenverstand zu behalten und sich da zurechtzufinden. Ich denke, da hat aber auch deine Kindheit und dein Aufwachsen in Neukölln dazu beigetragen. Denn du musstest dich ja schon öfters mal durchkämpfen. Und auch das war ja jetzt, auch da lebtest du ja in verschiedenen Welten. Also du hast ja einmal die Welt draußen, in der du kämpfen musst, dann die Welt zu Hause, die auch schwierig war. Also ich glaube, das hat dir dann geholfen. Dann habt ihr also, ihr hattet eine goldene Schallplatte und dann ging es los mit Tourneen, mit Auftritten.
Ja, wir durften mit den Pussycat Dolls und Lady Gaga auf Tournee gehen. Das war die Zeit, da war Lady Gaga noch total im Kommen und war auch Vorbild von den Pussycat Dolls.
Geil.
Das war ganz aufregend.
Also das ist richtig toll. Übrigens, du hattest vorher auch Amy Winehouse angesprochen, die fand ich ganz toll. Ich fand Amy total klasse. Oh, die war so krass, ja. Ich fand die so toll.
Viel zu früh von uns gegangen. So eine tolle, tolle Künstlerin.
Mit ihrem Wespennest auf dem Kopf, ja. Also
stimmt, und der Eyeliner. Ja. Voll geil.
So klasse. Legend. So klasse. Ja. So, dann kam der Moment, dass du beschlossen hast, eine Solo-Karriere zu machen. Wie ist das entstanden? Wie kam das?
Ich war schon immer Solo. Ein bisschen nebenbei unterwegs. Auch während Queensberry habe ich viele Solo-Projekte gemacht. Bei manchen weiß man auch gar nicht, dass ich es bin, weil mein Name da nicht drunter steht. Ich habe auch im Hip-Hop habe ich ein bisschen Fuß gefasst, dann habe ein paar Featurings mit manchen Rappern gemacht. Aber ich hatte halt immer noch meinen Traum und wollte das weiter durchziehen, was ich aufgebaut habe. Und als Queensberry dann nicht mehr Queensberry war und es so langsam dem Ende entgegenkam, habe ich das Angebot für den Dschungel bekommen. Und ich habe eigentlich immer gesagt, dass ich es nicht mache. Ich habe immer gesagt, nein, niemals Dschungel, niemals Playboy. Aber dann habe ich entschieden, dass ich die eine von Queensberry sein möchte, über die man spricht, die das annimmt, die das einfach durchzieht. Und das habe ich dann beschlossen, habe beides durchgezogen, worauf ich auch wirklich sehr stolz bin. Und zum Dschungel haben wir dann meine allererste Solo-Single Fighter recorded, die mir auf den Leib geschneidert wurde. Es geht halt darum, dass man sich immer durchs Leben kämpfen muss. Und dass viele Leute immer was zu meckern haben, aber dass die Leute sagen können, was sie wollen, dass ich es eh irgendwie schaffen werde. So, du kannst sagen, was du willst. Ich zieh durch, ich bin eine Kämpferin.
Die Leute haben immer was zu meckern. Und es ist natürlich auch einfacher, an anderen rumzumeckern, als sich selbst mal in die Pflicht zu nehmen und sich selbst zu untersuchen. Das ist ja nicht sehr angenehm, wenn man seine eigenen Unzulänglichkeiten mal betrachten muss und mal sich selber mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das mögen die meisten nicht so gerne, weil es ist ja oft so, dass die am meisten haten, auch auf Social Media sich da verstecken und haten, ja gar nichts zu bieten haben. Da ist ja gar nichts dahinter.
Die meisten sitzen verzweifelt hinter ihrem PC und suchen Fehler an den anderen.
Und die sehen dann einen Spiegel an, zum Beispiel bei dir, dass du erfolgreich bist, und können das natürlich nicht ertragen. Und deshalb lenken sie ab und gehen, haten dann andere, anstatt bei sich selbst mal ein bisschen zu hinterfragen.
Das ist wirklich so. Das ist traurig. Das habe ich in meinem Leben schon viel zu oft erlebt. Aber ich mache weiter.
Dschungelcamp, du hast...
Ja.
Ja. Also dann kam die Anfrage...
Da warst du ja auch.
Oh, das weiß ich gar nicht mehr, ob ich da war. Die Frage kam...
Ich verstehe das.
Ich kann mich so schwer erinnern, ich weiß nicht, ja. Ich war irgendwo in Südafrika mit ganz vielen Tieren, das war ganz schön. Und habe da ein paar Competitions gemacht. Und das war... Und habe da mich meinen Ängsten gestellt und ein paar tolle Sachen gemacht. Und dann waren da auch noch, ja, waren da noch Leute.
Ich fand das auch geil. Also für mich war das auch echt eine Probe. Ich hatte echt Angst vor dem Dschungel.
Aber die Leute, auch, aber die Leute waren das Problem. Die Leute, nicht die Tiere, die Leute.
Wirklich? Ja, das ist aber auch wirklich eine Mutprobe. Ich finde das aber auch wirklich hart.
Also erzähle mal, wie das bei dir so, es kam die Anfrage für den Dschungel und dann hast du gleich gesagt, mache ich, oder hattest erst ein bisschen überlegt, hast gesagt, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, ob das wirklich, erzähl mal, würde mich interessieren.
Ich habe viel überlegt, aber ich habe dann aber auch schnell für mich entschieden, dass ich die Herausforderung annehmen möchte, denn ich wusste auch in dem Moment ehrlich gesagt nicht, was ich sonst tun sollte, wo sich die Girlband gerade aufgelöst hatte. Ich hatte davor schon ein Reality-Format gemacht. Reality Queens auf Safari hieß das. Da waren wir in Afrika, in Tansania.
Ah,
da bin ich Dritte geworden.
Wo lief das?
Das war auch richtig toll. Es lief auf ProSieben, wurde aber frühzeitig abgesetzt wegen fehlender Quoten. Leider. Es war so eine schöne Sendung. Wirklich schade.
Ja, man steckt da nicht drin. Das ist manchmal sehr eigenartig. Ja, so, dann hast du beschlossen, du gehst also in den Dschungel. Wer war denn mit dir damals drin im Dschungel noch?
Ach, wir waren die erfolgreichste Staffel bis heute. Ich war mit dem Wendler, das darf man ja gar nicht sagen.
Wendler. Hör mal, das erzählen aber alle, die drin waren, dass ihre Staffel die erfolgreichste war. Ja?
Geil.
Ja. Das erzählen alle. Ja. Also, ja, erzähl mal, Wendler, und wer war noch drin?
Die Melanie Müller hat das ganze Jahr gewonnen bei uns. Die Larissa Marholt war noch dabei. Julian F.N. Stöckel, Mola Adebisi, Corinna Drews. Wen gibt es denn sonst noch? Also mich, Marco Angelini.
Das stimmt, die Stöckel sagt auch immer, das war die erfolgreichste Staffel, in der ich war.
Ich kann es förmlich hören und sehen förmlich vor mir, der Süße.
Oder hat sie gesagt, das war die erfolgreichste Staffel, obwohl ich drin war?
Der war ja dann noch ganz frisch, der war ja dann noch voll das Baby und man hat erst gesagt, er ist der Zuschauerkandidat.
Warum? Weil er so gerne zuschaut oder was?
Weil die Zuschauer ihn ja wirklich nicht kannten.
Ich weiß, ich wollte, weil er so gerne zuschaut. Ja. So.
Ja, das tut aber auch, das tut auch super.
Also, wer noch? Wer war noch? Melanie Müller, Wendler, Stöckel, wer war noch drin?
Oh, lass mich überlegen. Randkandidatin, die ich mittlerweile sogar fast vergessen habe.
Was war das Schwierigste für dich im Dschungel?
Oh, das Schwierigste waren die Spinnen, waren für mich wirklich schlimm. Und also die Menschen waren gar nicht mal so schlimm bei mir. Ich hatte echt Angst vor den ganzen Tieren. Auf einmal stand ein Varan neben mir und ich habe rumgeschrien. Und also es war wirklich, die Abschottung von der Außenwelt war anders.
Ihr hattet noch nicht so viele Influencer drin, die dann sich gegenseitig bekriegt hatten und jeder wollte wichtiger sein als der andere, ja?
Nee, das war noch gar nicht so im Rennen da mit den Influencern. Das kam erst kurz danach, würde ich sagen.
Diese Epidemie kam erst später.
Ja. Ja, komm zu Fassung, die sind überall. Ja. Everywhere.
Ja, sag mal, was hast du davon mitgenommen in dem Dschungel? Was hat es dir gebracht? Was würdest du im Nachhinein sagen? Hat sich für dich was verändert? Was hat es dir so rein menschlich auch gebracht oder deiner Entwicklung? Ja?
Dankbar sein. Dem Essen gegenüber wirklich zu schätzen. Also ich habe gelernt, was Hunger ist. Das wusste ich davor halt wirklich nicht.
Und Essen nicht wegzuwerfen einfach so, ja, wie man das einfach, ja, ich finde das sowieso ganz, ganz schlimm, Essen wegwerfen, finde ich eine ganz schreckliche Geschichte. Also Und es wird so viel Essen weggeworfen. Und ich habe mir auch sagen lassen, wenn jetzt Bäckereien oder Restaurants irgendwie Essen an jemanden geben oder spenden wollen, dann ist es auch immer nicht so einfach. Also es gibt ja für alles dann Restriktionen und Verbote und Auflagen. Und das ist auch so ein Ding. Auf der einen Seite hungern so viele Menschen, auf der anderen Seite, ja.
Macht man es dann so kompliziert, so unnötig kompliziert. Es könnte so viel einfacher sein, finde ich auch. Finde ich auch, das Problem ist mir auch schon öfter aufgestoßen. Finde ich nicht schön.
So, dann bist du raus aus dem Dschungel und hat sich danach was verändert? Dein Bekanntheitsgrad gestiegen, sicherlich, ja?
Boah, das war nochmal ganz anders. Das war nochmal eine ganz andere Wirksamkeit an der Medienpräsenz, die ich so auf mich solo noch nicht so kannte. Muss ich auch ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen umgehauen. Wo ich dann draußen war aus dem Dschungel. Ich war ja ohne Management im Dschungel, was ja auch eigentlich medialer Selbstmord ist. Das ist ja total geisteskrank. Aber ich konnte es nicht ändern, weil sich das eine so schnell zum anderen ergeben hat, kurz davor, dass ich den Vertrag halt schon hatte, war zugesagt und ich wollte halt auch nicht abspringen. So musste ich das irgendwie alles machen.
Wer hat dich begleitet?
Meine Bandkollegin Leo, obwohl die Band schon auseinander war, kannte sie mich am besten.
Okay.
Und ich habe sie gewählt.
Okay.
Ich dachte, das ist am schlauesten und sie hat es auch toll gemacht.
Super. So,
ja.
Und danach hast du deine Solo-Karriere durchgestartet.
Genau, dann fing ich an, Solo Fuß zu fassen mit meinem Song Fighter. Bin ich dann ein bisschen aufgetreten und so fing das alles an. Ja, ehrlich gesagt, danach, der Medienrummel war so hart, dass ich mir dann meine Haare blond gefärbt habe und so ein bisschen ablenken wollte von mir, seien wir ehrlich. Das hat mich umgehauen.
Aber jetzt bist du ja nicht mehr blond.
Nein, zum Glück nicht.
Ja.
Zum Glück nicht.
Sag mal, was sind deine Hobbys? Also außer jetzt singen, jetzt sag nicht singen, hast du irgendwelche Hobbys? Was machst du gerne, wenn du jetzt nicht singst? Was liest du gerne Bücher? Gehst du gerne tanzen? Gehst du gerne
ich
essen?
Ich fahre gerne Inlineskaten. Ich liebe es, mit Freunden Zeit zu verbringen. Ich liebe es, essen zu gehen. Ich koche sehr gerne, ich backe sehr gerne. Habe aber ein bisschen aufgepasst, weil man sollte ja auf seine Figur achten, ne? Aber ich mache sehr gerne Sport. Ich brauche das zum Ausgleich sehr stark. Was habe ich sonst für Hobbys?
Was für Sport machst
Sport
du?
Sport ist mein Hobby.
Also Inlineskaten und?
Ja, im Sommer skate ich gern Inline und im Winter mache ich dann Eiskaten, wenn es das
cool,
Wetter
ja.
zulässt. Ja, total. Wir waren ja auch bei Holiday on Ice als Queensberrys unterwegs.
Ich habe ja für Holiday on Ice Kostüme gemacht, mal eine ganze
Ausstattung,
ja. Gab's einen ganzen,
cool.
Da gab es einen ganzen Block in der Mitte, ein Harald-Glöckler-Block mittendrin, eine Show mit lauter Kostümen von mir, weiße Kunstpelzmäntel mit Glitzersteinen und Ballettkleider.
Oh,
und
schön.
Ja, das war sehr schön und sehr erfolgreich.
Dann kennst du das ja alles mit Holiday on Ice, dann weißt du ja, was das für ein großes Drumherum ist. Ich fand das so toll.
Ja.
Das hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja, und die machen das wirklich auch großartig. Also das ist auch so Fairy Tale. Und ich finde auch schön, dass es noch solche Shows gibt, dass nicht alles jetzt auf dem Computer stattfindet. Es ist, ich fange ja auch schon wieder an, inzwischen nicht mehr auf Kindle runterzuladen, sondern richtige Bücher zu kaufen und das Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen.
Ich habe auch angefangen. Ich habe ja lange, war ich da gar nicht so drin, aber um meine innere Mitte zu finden, habe ich mir jetzt auch 5, 6 Bücher angelegt. Und fangen so langsam an.
Ja, und es ist irgendwie auch anders, als ständig da auf das Display zu starren. Man hat ja eigentlich, gar kein Buch. Also, und so hat man es in der Hand und kann es mitnehmen im Zug. Und ganz abgesehen davon, dass es ja auch gar nicht gut ist, den ganzen Tag auf den Monitor zu starren.
Diese ganzen blauen Strahlen sollen auch nicht gut für die Augen sein.
Ja.
Was mit dem Kopf macht, weiß man ja bis heute nicht, aber es soll ja Auswirkungen haben. Ich nehme jetzt auch immer wieder Zeiten, wo ich mein Handy wirklich weglege und darauf achte. Ich finde, wir sollten ein bisschen alle darauf achten, dass wir nicht zu doll digitalisiert werden, gerade zu den Zeiten von künstlicher Intelligenz. Schrecklich.
Naja, und ich finde halt, wenn man heute sieht, Kinder mit 2 Jahren, alle schon am Handy, die werden ja herrlich verstrahlt. Aber man darf da auch gar nichts sagen, weil da eckt man auch sofort an. Und das ist inzwischen so
eine. Weil viele einfach überfordert sind und das einfach die schnellste Ablenkungsweise ist.
Dann geben
als
die Ruhe.
Als ich damals zu Popstars ging, hatte ich noch nie einen Computer gehabt. Ich habe einmal einen Computerkurs gemacht in der Schule. Und hab das aber nicht, das hat mich nicht interessiert, sage ich ehrlich. Und als ich dann bei Queensberry war, eine Sängerin war, hatten wir dann auf einmal einen Fanclub. Und die haben dann geschrieben, oh, warum kommt denn Gabby nicht online? Mag sie uns nicht? Dann dachte ich so, nein, Leute, das ist nicht persönlich. Dann hat der Fanclub zusammengelegt und dann haben die mir einen Computer geschenkt. Das ist nicht niedlich, damit ich mal online kommen kann. Cool. Also so fängt es an. Total. Also deshalb verstehe ich das voll. Ich bin da gar nicht so. Ich musste das erst lernen. Deshalb die ganzen Influencer und so, das ist eine neue Zeit. Kaum zu fassen. Ich sehe noch ziemlich jung aus, aber ich bin auch ein bisschen oldschool in der Hinsicht.
Was möchtest du noch gerne machen? Was ist so, wo du sagst, das, also jetzt habe ich habe jetzt eine Solo-Karriere, ich hatte in einer Band gesungen und jetzt, das wäre etwas, was ich jetzt gerne mir noch, was ich gerne mir ermöglichen möchte, was ich machen möchte, das ist so mein Wunschtraum noch.
Ich möchte unbedingt ein Solo-Album haben. Da arbeite ich ganz, ganz stark schon lange dran. Aber den richtigen Weg habe ich noch nicht hundertprozentig gefunden, immer noch nicht. Obwohl ich 15 Jahre offiziell Musik mache, bin ich immer noch ein bisschen auf der Suche nach mir selbst. Aber das ist ganz schön, da noch ein Ziel zu haben. Musikalisch ist das ein Ziel, ein Soloalbum, dann natürlich eine Solotour. Und das würde ich sehr zu schätzen wissen. Dafür werde ich auch hart arbeiten. Aber sonst würde ich sehr gerne, das habe ich noch nicht ausgesprochen, habe ich noch nie ausgesprochen, aber ich würde sehr gerne eine Bikini-Kollektion machen. Eine, wozu ich noch nicht zu viel verraten möchte, aber das liegt mir ganz doll auf dem Herzen und ja, früher oder später werde ich das auch noch durchziehen.
Naja, da kommt die Brasilianerin durch, ja?
Das ist es nämlich.
Ja,
da gibt es noch so viel zu entdecken.
Ja. Also, da gibt es nicht Badeanzug, da wird Bikini getragen, ja? Also kann
oh
ich mir,
ja, mit den schönsten Schnitten.
Kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ich meine, grundsätzlich ist eine Bikini-Kollektion ein bisschen, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, also nicht schwierig zu machen, so vom Verkauf her, weil das natürlich schon, ja, kann jetzt nicht jeder tragen, ist jetzt nicht der große Moneymaker erstmal, aber wenn man dafür brennt, und da bin ich immer davon überzeugt, dafür brennt und wirklich begeistert davon ist, und dann wird das auch was, ja, dann wird das auch was. Außerdem, du kannst ja auch ein paar Pareos dazu machen noch und ein paar Kaftane und so, weißt du? Ja?
Ja, und so Kopfschmuck, also Kopftücher auch, die passend dazu sind. Irgendwie sowas, was wirklich, wo man auch sieht, dass ich das bin.
Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil das, also Mode machen wäre auch cool. Etwas, was dir Spaß machen würde.
Aber sowas von, als ich in der Berufsschule war, habe ich auch kurzzeitig eine Modeschule besucht, aber ich habe da den höchsten Respekt vor. Ich musste das abbrechen, weil ich hochschwanger war. Aber ich habe ein bisschen reingeschnuppert, habe es ein bisschen gelernt, mit der Nähmaschine umzugehen. Und es macht sehr viel Spaß. Ja.
Was für Art von Mode trägst du denn selber gern? Bist du eher so, ja, das Weibchen, dass du schicke, sexy Sachen trägst oder eher so ein bisschen cooler, lässig oder?
Ich liebe eine kleine Extravaganz immer dabei. Ich liebe Zweiteiler und ich liebe es, wenn es ein bisschen lässig, aber auch trotzdem seinen eigenen Stil und ein bisschen Lässigkeit gemixt mit Eleganz, finde ich ganz toll. Mit schönen It-Pieces, ja.
Schmuck natürlich auch wichtig, ja? Schmuck immer dazu,
Schmuck
dass man...
Schmuck ist so wichtig. Schmuck ist ganz wichtig. Goldener Schmuck, ich liebe Gold. Also ich bin wirklich ganz großer Fan. Ich und meine beste Freundin sind großer Fan deiner Kunst. Ich liebe deine ganzen Schnörkel. Ich liebe das ganze Prunkmäßige. Das ist so schön. Ja, deshalb finde ich das ganz toll, dass wir gerade beide über Mode sprechen. Das ist,
naja, ich habe... mein Motto ist ja, und meine Geschichte ja auch durch die Kindheit geprägt, das ist ja immer ein bisschen so. Und mein Credo war ja, jede Frau ist eine Prinzessin, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte alle Frauen zu Prinzessinnen machen. Und
ja, das ist toll.
Dadurch.
Ich wollte auch immer eine Prinzessin sein.
Und dadurch ist, ja, du bist auch eine. Und dadurch ist es natürlich klar, dass die Mode auch königlich sein musste und royal und prächtig. Und ich habe auch mal ein bisschen festgestellt, dass wenn man oftmals, wenn man die Haute Couture sieht, das sind die Kleider, die Stoffe, die Blumen, die sind groß, die sind farbenfroh, die sind elegant. Und wenn du die günstigeren Linien siehst, das sind so kleine Blümchen und komischen Farben. Und da habe ich mir mal gedacht, wieso? Wieso? Dann kann man kann doch auch etwas Günstiges machen, das reich aussieht und exquisit aussieht. Und das war ja mein Ding. Nicht viel kosten, aber toll aussehen, ja? Das ist nach viel
aussehen. Das hast du auf den Punkt gebracht. Das finde ich ganz toll. Ich glaube, da sind dir ganz viele Menschen sehr dankbar für.
Dankeschön. Ich habe ja Taschen gemacht in Kroko-Imitat. Die sahen so sündhaft teuer aus.
Oh, und oh, wie schön.
Und die haben damals 59 Euro eine gekostet. Und jetzt stelle mal vor,
hatte
ich 59 auf Teleshopping. Und da hatte ich eine Kundin, die hatte nur diese Designermarke mit den vielen großen Logo drauf überall und hatte alles von denen. Und jetzt hat sie eines Tages von mir so eine Tasche gekauft und geht mit der Tasche los. Und dann ist etwas passiert, was ihr mit ihren sündhaft teuren Taschen noch nie passiert ist. Sie wurde an einem Tag 4-mal angesprochen von anderen Frauen, was das für eine tolle Tasche sei.
Und, oh, wie schön.
Und damit war das Thema durch. Die hat sie ihre teuren Taschen verschenkt und verkauft und hat nur noch Taschen von mir gekauft, weil sie sagt, ich brauche keine teure Tasche, die keiner wahrnimmt. Und die Tasche von ihnen, da wurde ich den ganzen Tag angesprochen. Aber das war jetzt, die hat sich das,
das ist meine Ansage,
mit links leisten können. Also da ging es nicht ums Geld. Aber sie sagte, nee, es war eine Schwäbin, sagte, das muss ich jetzt nicht haben. Also jetzt hole ich mir
ja,
ihre
natürlich,
Tasche.
Natürlich, wozu gibt man denn so viel Geld aus, ja, wenn es anders geht? Da hast du immer das Gegenteil bewiesen, wie mega.
Ich hatte einen Freund, der ist leider jetzt gestorben, ein Modemacher aus Düsseldorf, der hat immer gesagt, wenn nach dem Krieg eine Frau ein Kleid gekauft hat und sie lief in Düsseldorf die Köhraufen runter und es hat keiner geschaut, dann kam sie zurück und hat gesagt, so, das Kleid können Sie wieder haben, mit dem stimmt was nicht, es schaut keiner. Und dann war irgendwann die Zeit, wo alle wollten, dass sie Sachen kaufen können, mit denen sie nicht auffallen, wie bekloppt, ja, mit denen sie nicht auffallen. Aber meine Kunden, die wollen auffallen. Also ich habe immer gesagt, meine Kundinnen, die sind so wie die Fran Fine und wie die Mutter von der Fran Fine und
ich
die Großmutter.
Ich habe gerade an Fran Fine gedacht. Genau daran. Genau
Haare auftopiert.
Du siehst echt schön aus.
Ja.
Ich brauche umwerfen. Ja. Ich gehe nochmal mich umziehen. So ein Motto.
Also wenn die in Frankreich sagt, du siehst schön aus, das ist eine nette Umschreibung für Scheiße. Ja? Also schön ist die Schwester von Scheiße.
Ist halt wirklich so. Ich war auch einmal in Paris und habe es dann auch gemerkt, wie schön es auch ist, sich so elegant zu kleiden. Und da habe ich auch den Reiz an diesen Tweed-Anzügen gefunden, an den Zweiteilern aus Tweed. Das ist ja wunderschön, sowas. Och, die haben es mir angetan, die Teile.
Ich war einmal bin nach Italien vor vielen Jahren in ein 4-Sterne-Hotel. Da dachte ich, naja, gut, 4-Sterne-Hotel Apulien, da musst du jetzt nicht so viel mitnehmen. Nimm ein paar schwarze Hosen, weiße Hemden mit und so ein paar schicke Schuhe, schwarz-weiß. Und ich kam da an und in diesem Hotel nur Chefärzte und Principessa aus Rom, ja. Und dann kamen die abends an im goldenen Ungaro-Kleid mit Schleppe zum Abendessen. Also ich dachte, mich haut's um. Aber die waren trotzdem ganz begeistert von mir. Da fanden das ganz toll, was ich anhatte. Und haben gefragt, woher ich komme aus Deutschland, konnten sie gar nicht fassen. Die haben gedacht, in Deutschland rennen noch alle mit der Keule durch den Wald und hier weiß man sich nicht anzuziehen.
Vorurteile,
aber,
ne?
Aber das ist also, vergesse ich nie, wie schick die alle waren. Und in Italien, da ist auch nicht, da hat man auch keine Angst, overdressed zu sein. Also das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn man underdressed ist, in Paris auch, wenn sie da abends eine Gala ist. Also ja, gut, in einer bestimmten Gesellschaftsschicht, dann sind die Leute sehr, sehr schick angezogen, muss man sich natürlich auch leisten können. Ja. Und es ist auch so, lieber weniger und ein tolles Teil, ein Designerteil oder auch die Männer, ich sage immer, einen guten Anzug, einen guten Smoking, am besten maßgeschneidert, muss man investieren. Und dann kann man den ja aber auch, wenn der schwarz ist, kannst du den ja auch, was weiß ich, 100-mal anziehen.
Kombinieren.
Ja.
Mit einer anderen Ansteckbluse, mit diesem Tüchlein und Manschettenknöpfe kann man ja alles noch wechseln.
Aber es sieht halt alles ganz anders aus. Als man muss es so
und
vergleichen.
Man präsentiert sich gleich ganz anders, wenn man sich wohl in seinem Ort.
Naja, und ein Maßanzug im Vergleich ist von der Bequemlichkeit wie ein Jogginganzug und ein konfektionierter Anzug von der Stange, der ist wie eine Ritterrüstung. Da ist alles starr, da passt man eigentlich nicht rein. Ja. Naja, ich hatte mal einen Lord gekannt, der hat gesagt, wir sind nicht reich genug, um billig zu kaufen. Ja. Wer billig kauft, kauft zweimal. Und das ist
wirklich so, das habe ich auch schnell gelernt mit den Taschen. Ich kaufe keine billigen Taschen mehr. Die sind mir dann auf Reisen kaputt gegangen bei Queensberry. Und dann habe ich halt wirklich gelernt, in Ledersachen solltest du lieber investieren. Deshalb finde ich das so schön, dass du gute Taschen günstig gemacht hast. Das ist toll, auch gerade mit dem Kroko. Ich liebe es, wenn Taschen und Schuhe zusammenpassen. Das ist so schön. Ja, das ist so mein kleiner modischer Fetisch. Ich finde das so schön. Und dann am besten noch vielleicht noch ein Tüchlein dazu im Haar oder so. Ach so, das ist wunderschön.
Ja, also Schuhe und Taschen finde ich auch sehr, sehr wichtig. Dass selbst wenn man ein Kleid oder ein Kleidungsstück hat, das preisgünstiger ist, aber was man nie machen darf, ist billige Schuhe, billige Taschen, also die billig aussehen.
Ja.
Und abgetretene Schuhe, da weiß ich dann auch gleich Bescheid. Da weiß ich auch gleich Bescheid. Also das geht gar nicht.
Das fühle ich, ne? Ist halt wirklich so. Schuhe sind wichtig. Sind ja halt auch so eine kleine Visitenkarte. Ich gucke sehr schnell auf Schuhe. Ja.
Ja, also erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das wunderbare Gespräch. Wir haben wirklich über sehr, sehr vieles gesprochen. Und hast du noch etwas auf dem Herzen, das du gerne deinen Fans mitteilen möchtest, dass du noch loswerden möchtest? Zum Schluss haben wir was vergessen.
Erstmal möchte ich dir ganz doll danken, dass ich heute bei dir Gast sein durfte. Vielen Dank für dieses liebe, herzliche Gespräch. Ich freue mich sehr auf deine Gala am 6. Dezember. Da werde ich auch ein Gast sein. Und dann sehen wir uns auch mal persönlich.
Am 6. machen wir ja, ich habe ja eine Geschichte schon länger am Start, dass ich vor Weihnachten, also nicht nur vor Weihnachten, ich bin seit 30 Jahren für Kinder in Not engagiert, aber vor Weihnachten dann immer schaue, dass die noch extra Geschenke bekommen. Und da habe ich schon vor 15 Jahren mit der Arche gearbeitet hier in Berlin, die sich wunderbar um Kinder und in Not kümmern und überhaupt um die Belange von Kindern. Naja, und da hatte ich die Idee, da sage ich, komm, kurzfristig, lass uns zwar was machen. Habe bei einem Dinner mit Jan Rüdiger von Medical Free gesprochen, sage ich, so wollen wir das nicht machen. Sagte, doch, toll, großartig, lass das machen. Lass einen Abend, einen Christmas, ein Glöckler Magic Christmas für die Kinder. Ja, und da ist dann was Tolles draus geworden. Das Restaurant Naomi hat sich gleich bereit erklärt, ist mit dem Boot. Und an der Bundesallee die Naomi Lounge. Und ich freue mich, dass wir so viele, auch Prominente und Menschen haben, die gesagt haben, da sind wir dabei, da machen wir gleich mit. Und am 6. wird das ein wunderschöner Abend und mit schönem Essen, mit tollen Menschen. Und es ist auch wichtig, dass man zwischendurch, auch wenn man viel macht, worüber man nicht spricht, auch mal etwas macht, wo man Charity macht, wo man die Öffentlichkeit geht, damit die Menschen auch wieder, damit man auch wieder den Finger auf die Wunde legt und sagt, guck mal, wir haben Kinder in Not, auch hier in Deutschland viele Kinder in Not und an die sollte man auch denken und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir leben in einer Zeit, wir vergessen sehr schnell und wir haben viele Menschen, die meisten haben selber große Probleme und dann ist es wirklich wichtig, dass man immer wieder auch sowas anspricht. Deshalb freue ich mich, dass du da dabei bist und dass du das mit unterstützt.
Ich mich auch.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Alles Liebe.
Ich mich auch.
Und vielen bis ganz
Dank.
Bald. Ja, danke dir.
Bis bald, lieber Harald.
Bussi,
ciao.
Gabi. Ciao, ciao.
Bussi, ciao, ciao.
Eine Produktion von Audiotakes.